Wir starten mit einer neuen Serie ins neue Jahr. Es ist eine neuteilige Reihe. Ich weiß, das ist, glaube ich, die längste, die ich je gemacht habe. Wir werden uns mit den wenigen Texten beschäftigen, die uns einen kleinen Einblick in die Jugendjahre von Jesus geben. Wir beginnen mit dem ersten Besuch von Jesus im Tempel und beenden die Reihe mit dem Beginn seines öffentlichen Wirkens. Dazu gehört die Flucht nach Ägypten, dazu gehört dann auch die Versuchungsgeschichte, wo der Teufel Jesus begegnet und so weiter. Also dieser ganze Bereich bis hin zur Berufung der Jünger und dann, als er sein öffentliches Wirken beginnt. Heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Besuch von Jesus im Tempel in Jerusalem. Jesus war damals einen Monat alt und wir lesen zuerst diesen Abschnitt. 8 Tage nach der Geburt, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das Gesetz des Herrn eine Turteltaubenpaar oder 2 junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war gerecht, richtete sich nach dem Willen Gottes und wartete auf die Hilfe und den Tröster für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus, den Messias, gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Und als die Eltern das Kind Jesu hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herrscher, nun kann ich dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich deine Rettung gesehen, die du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, dass die Nationen sehen werden und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Auch dir wird dein Schwert durch die Seele dringen, aber dadurch wird bei vielen sichtbar werden, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank lobte sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Als Josef und Maria alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Wachsend in der Weisheit ruhte die Gnade Gottes sichtbar auf ihm. Es war der 8. Tag nach der Geburt und gemäß jüdischen Vorschriften musste dieser kleine Knabe beschnitten werden. Das wollte Gott von allen Nachkommen Abrahams. An jedem männlichen Neugeborenen muss am achten Tag diese Beschneidung vollzogen werden. Der Sinn dieser Beschneidung war, dass sich die Nachkommen Abrahams immer an den Bund, an die Versprechen erinnern, die Gott dem Abraham gegeben hatte. Übrigens, Beschneidung und Bund, das ist noch ganz interessant im Hebräischen, ist eigentlich das Wort für Bund, das kommt vom Grundwort von schneiden. Also die Beschneidung ist ein Hinweis und soll über alle Generationen, über Jahrhunderte hinweg, das Volk Israel daran erinnern, was Gott versprochen hat, dass der Messias kommen wird. Beschnitten wurde die Vorhaut des männlichen Geschlechtsteils, so verlangte es Gott. Ihr müsst bei allen die Vorhaut am Geschlechtsteil entfernen. Dies soll das Zeichen dafür sein, dass ich meinen Bund mit euch geschlossen habe. Da Josef und Maria gottesfürchtige Juden waren, beschnitten sie Jesus am achten Tag nach seiner Geburt. Es war gebräuchlich, bei der Beschneidung dem Kind auch einen Namen zu geben. Und normalerweise waren die Eltern für die Namensgebung, welchen Namen das Kind bekommt, zuständig, aber nicht so bei Jesus. Da war es anders. Es war wie bei Johannes, dem Täufer, dem Wegbereiter von Jesus. Es war Gott, der den Namen dieses Kindes im Voraus bestimmte. Der Engel Gabriel sagte Maria, als er ihr die Empfängnis dieses besonderen Kindes ankündigte, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der Name Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Also Jahwe ist der Eigenname Gottes, des Bundesvolkes im Hebräischen. Jahwe, wenn von Jahwe gesprochen wird im Alten Testament, wissen wir immer, es ist der Bundesgott Israels, der Schöpfer. Jahwe ist Rettung. Deshalb sagt Gabriel, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Er ist der erwartete Retter, dieser Jesus. Und nach der Beschneidung musste Maria weitere 33 Tage im Haus bleiben. Sie durfte erst im Laufe des 40. Tages nach der Geburt das Haus wieder verlassen. Sobald es soweit war, machte sie sich mit Jesus und ihrem Mann Josef auf den Weg zum Tempel in Jerusalem. Das war ja von Bethlehem nicht so weit entfernt. Als die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, also diese 40 Tage, die sie zu Hause war, brachte Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Da gab es zwei Handlungen, die sie im Tempel vollzogen. Zum einen brachte Maria ein Reinigungsopfer, normalerweise war das ein Lamm. Doch wenn jemand arm war, gab es eine günstigere Variante. Maria brachte das Reinigungsopfer dar, für das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damit ist offensichtlich, dass Josef und Maria zu den armen Leuten der damaligen Zeit gehörten. Es geschah auch kein Wunder, dass plötzlich irgendjemand mit einem Lamm daherkommt und sagt, ich habe jetzt so ein Lamm für dieses besondere Kind. Sondern es war nichts geschehen, es wäre noch eine tolle Geste gewesen, wenn plötzlich jemand kommt und das ist jetzt der Messias und für den haben wir jetzt, bringt jetzt jemand ein Lamm, um nochmal das zu bestätigen, aber diese Überraschung hat Gott nicht gemacht. Es gab ja kein Wunder. Aber Gott zeigt uns damit, wie er arme Menschen wertschätzt, die nicht in der Lage sind, große Opfer zu bringen, die das geben, was sie geben können. Und als zweites mussten sie ihren ersten Sohn auslösen, denn das erste Männliche, das geboren wurde, musste, wenn es ein Tier war, Gott geopfert werden. Und wenn es ein Kind war, ein Knabe, musste er mit einem Geldbetrag losgekauft werden. Ich denke, dass dies angetönt wird, wenn Lukas berichtet, sie handelten nach dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Wer sich über die Regelung des Erstgeburtsrechts im Volk Israel informieren möchte, kann das im 2. Buch Mose Kapitel 13 nachlesen und im vierten Buch Mose Kapitel 3, Verse 40 bis 51 wird berichtet, wie das erste Mal dann angewandt wurde auf diese Erstgeburten bei den Knaben. Eines wird bei diesen Handlungen ganz deutlich und überhaupt in der ganzen Erzählung, wenn euch das aufgefallen ist, erstmal war Jesus ein jüdisches Kind und obwohl es das so eine Art einzigartiges Kind war, wurden alle Regeln des Gesetzes von Mose angewandt. Es gab keine Sonderregelung. Es wird immer wieder betont und als die Zeit des Gesetzes, das Gesetz vorschreibt, vorüber war. Damit will uns der Matthäus zeigen, dass Jesus ein typisches jüdisches Kind ist, das ganz normal alle jüdischen Regelungen eingehalten hat. Es gab für den Sohn Gottes keine Ausnahmeregelungen und deshalb schreibt Paulus später, Jesus wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Er hat sich an das gehalten, was von Mose angekündigt und verlangt war. Also seine Eltern jetzt natürlich in dem Fall. Als Maria und Josef mit Jesus im Tempel, den Tempel betraten, begegnete ihnen ein alter, gottesfürchtiger Mann namens Simeon, dem der Wille Gottes sehr am Herzen lag. Durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er vom Herrn gesandten Christus, den Messias, gesehen habe. Messias heißt übrigens im griechischen Grundtext Christus, der Gesalbte. An diesem einzigartigen Tag leitete der Heilige Geist Simeon genau zum richtigen Zeitpunkt in den Tempel. Und als er Maria und Josef begegnete, nahm er muss überglücklich gewesen sein, weil das war sein Lebensziel, dieses Kind, den Messias, den Retter noch einmal in Händen zu halten, ihn zu sehen. Er nahm ihn in den Arm und lobte ihn, Herrscher, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt, mit eigenen Augen habe ich deine Rettung gesehen, die du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen sehen werden und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Was für ein Glück für diesen Mann. Er gehörte zu den wenigen Juden, die in diesem kleinen Kind den erwarteten Messias erkannten. Es war nicht ungewöhnlich, dass ein gottesfürchtiger Mann im Tempel ein Kind, das dargebracht wird, in die Arme nimmt und es segnet. Das war nicht ungewöhnlich. Aber Josef und Maria waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Sie staunten über den Inhalt des Segens. In den Lobgesängen, die wir bis zu diesem Moment in der Bibel finden, auch von Maria wird Jesus immer als König des Volkes Israel gelobt. Immer der das Reich Israel aufrichten wird, der den Thron Davids besteigen wird, der mit Recht und Gerechtigkeit regieren wird. Aber dieses Kind, und das sagt nun Simeon, und das hat sie vermutlich überrascht, die beiden, und erstaunt, wird einmal für alle Völker, alle Nationen, alle Menschen ein Segen sein. Nicht nur für das Volk Israel. Dieses Kind ist der Nachkomme, den Gott Abraham versprochen hatte. Durch deinen Nachkommen, sagte er Abraham, sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Dieses kleine Kind ist also dieser große und bedeutende Nachkomme, der für alle Menschen, die je auf dieser Erde sind, von größter Bedeutung ist. Paulus schreibt es einmal so, nun ist die Verheißung Abrahams zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht, und den Nachkommen als gelten es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Das ist dieser Nachkomme. Dieses kleine Kind wird weit über die Grenzen und weit über die damalige Zeit hinaus von größter Bedeutung und Wichtigkeit sein. Er ist der König aller Könige, wie es später in der Offenbarung bezeugt wird, König über alle Königen und Herr über alle Herren. Das erstaunte die Eltern. Diesen weiteren Blick, was Simeon über ihn sagte. Plötzlich realisierten sie, dass ihr Kind noch weit bedeutungsvoller ist, als sie es gedacht hatten. Und Simeon segnet zum Schluss die Eltern und sagt zu Maria, dein Kind ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Auch dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Aber dadurch wird bei vielen sichtbar werden, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Vermutlich konnte sich Maria nicht vorstellen, was das für sie bedeuten wird. Sie ahnte nicht, wie anders sich ihr Sohn entwickeln wird, als sie sich das vorgestellt hat. Sie ahnte nicht, wie schmerzhaft und verwirrend das alles für sie werden wird. Einmal, als Jesus zu den Menschen sprach, wollte Maria mit ihren Kindern zusammen Jesus nach Hause holen. Man muss sich das mal vorstellen. Seine Angehörigen machten sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Sie dachte, jetzt dreht er durch. Man muss sich das mal vorstellen. Maria hat ja alles gewusst, was über Jesus gesagt wurde, was im Tempel gesagt wurde. Aber was nachher geschah, das war für sie so verwirrend, dass sie sogar dachte, jetzt dreht er durch. Ja, Jesus eckt überall an. Er passte schon damals nicht in die Gesellschaft hinein, genauso wenig wie heute. Er war wie ein Stein, über den die Menschen stolperten. Ein Stein, der ihnen im Weg lag und dem man beseitigen wollte. Und so sagt Apostel Petrus später über Jesus, Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, da spricht er zu den Juden, voller Verachtung beiseite geschoben habt. Und der zum Eckstein geworden ist, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Den Stein, den ihr verworfen habt, das ist eigentlich der Eckstein. Das ist der Stein, auf den es ankommt. Ich habe gemeint, das sei im Weg, aber das ist nicht im Weg. Wer sich diesem Stein anvertraut, der wird feststellen, dass er aufgerichtet wird. Denn Jesus allein kann uns retten. Maria musste zusehen, wie ihr Sohn von den religiösen Führern ständig angegriffen wurde und sie ihn schlussendlich töteten. Als Jesus vor ihren Augen am Kreuz hingerichtet wurde, muss sie diesen unbeschreiblichen Schmerz wie ein Schwert, muss dieser Schmerz wie ein Schwert getroffen haben, das ihr durch die Seele geht. Jetzt wird ihr Sohn, der König, der den Thron Davids besteigen sollte, vor ihren Augen auf grässlichste Weise hingerichtet. Unbeschreiblicher Schmerz. Nicht nur, dass ihr Sohn gestorben ist, die ganze Hoffnung Israels ist dahin. Jetzt hatten sie doch gedacht, das sei der Messias und jetzt wird er gekreuzigt. Wie ein Stoß durch die Seele. Und erst nach der Auferstehung von Jesus verstand sie den vollkommenen Plan Gottes. Erst dann hatte sie verstanden, dass der Tod ihres Sohnes von größter Wichtigkeit war, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, seine Sünde loswerden und sich mit dem Schöpfer versöhnen kann. Erst dann. Es wäre interessant, wenn uns die Bibel noch mehr über das erzählen würde, was Maria so alles gedacht hat in den Jahren, als Jesus groß wurde und vor allem auch in den Jahren seines öffentlichen Wirkens. Nun, selbst wenn wir Gottes Handeln nicht verstehen, das tun wir oft nicht, und es uns sogar unbeschreiblichen Schmerz verursacht, was es dort durchaus kann, ist es gut, wenn wir ihm treu bleiben, denn es wird sich lohnen. Wir werden einmal sehen, dass sein Plan, sein Handeln vollkommen ist. Diese kleine Familie hatte eine zweite besondere Begegnung im Tempel. Eine Prophetin namens Hanna, 84-jährig, und seit Jahren lebt sie im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten, kam auf sie zu. Sie bezeugte wie Simeon, dass dieses Kind der seit Jahrhunderten angekündigte Messias sei. Voller Dank lobte sie Gott zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Jerusalem steht hier für das Volk Israel. Diese Begegnung wird nur kurz beschrieben, doch sie ist von größter Bedeutung. Einerseits, weil hier eine Frau den Messias bezeugt und somit die frohe Botschaft verkündigt, eine Prophetin, und damit würdigt Gott die Frauen in einer Kultur, die von Männern beherrscht wurde. Das ist interessant. Er hätte ja noch einen Propheten schicken können, das gab es ja auch. Aber er hat die Hanna geschickt. Das ist eine Würdigung der Frau. Und andererseits ist das eine zweite Zeugin, die Jesus als den Messias bestätigt. Und damit hält sich Gott an ein Prinzip in der Rechtsprechung, das er selber eingesetzt hat. Paulus erwähnt dieses Prinzip einmal, es lautet so: Jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Somit haben wir mindestens zwei Zeugen im Tempel, Simeon und Hanna, die Jesus als den erwarteten Messias, als den Sohn Davids, den Sohn Gottes bezeugten. Damit ist klar, Jesus ist der Messias, König aller Könige, Herr aller Herren. Ja, er ist es garantiert. Denn das wurde bereits mehrfach bestätigt und hier im Tempel erneut von zwei unabhängigen Zeugen. Nach all dem, was in Jerusalem geschah, berichtet Lukas, dass Josef und Maria mit Jesus nach Nazareth zurückkehrten. Den Umweg über Ägypten verschweigt Lukas, und wie das einzuordnen ist, werde ich im zweiten Teil dieser Serie erklären, weil er geht ja dann noch nach Ägypten. Hier wird der Eindruck erweckt, sie würden direkt von Jerusalem nach Nazareth ziehen. Warum das so ist, werde ich nächstes Mal erklären, wenn wir hier sind, sozusagen. Lukas beschließt diese Erzählung so: Das Kind wuchs heran und wurde kräftig, wachsend in der Weisheit ruhte die Gnade Gottes sichtbar auf ihm. Die Eltern von Jesus erfüllten alles, was nach den jüdischen Vorschriften und Traditionen von gläubigen Juden getan wurde. Zuerst wurde Jesus beschnitten und danach brachten sie im Tempel in Jerusalem die vorgeschriebenen Opfer und regelten die Sache mit der Auslösung der Erstgeburt. Das müssen wir heute als Christen alles nicht mehr machen. Wir müssen als Christen heute keine Regelung des Gesetzes von Mose, keine rituelle Regelung einhalten. Der Apostel Paulus schrieb den Christen in Rom, was oft auch noch heute vielen schwerfällt zu glauben, nicht nur Menschen jüdischer Abstammung: Mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an Jesus glaubt, wird für gerecht erklärt. Es ist nun alles auf Jesus fokussiert. Er hat alles erfüllt und alles ist in ihm zum Ziel gekommen. Alle Gesetze, alle Ahnordnungen im Alten Testament, alle Opfer, alles war auf ihn ausgerichtet. Luther übersetzt ein bisschen anders, er übersetzt dann quasi: Christus ist das Gesetzesende. Aber es ist schon im griechischen Grundtext schon Ziel, das Wort. Er ist das Ziel. Auf ihn zielt alles ab. Es sind also nicht mehr die jüdischen Regeln und das Gesetz des Mose, das wir befolgen müssen, damit wir unsere Schuld vor Gott in Ordnung bringen können. Und wir müssen sie auch nicht halten, dass das Gott gefällt, weil es auch in unseren Kreisen eine Bewegung gibt, die meinen, sie müssten quasi jüdische Traditionen pflegen, damit sie richtige Christen sind. Nein, das ist alles zum Ziel gekommen in Jesus selber. Wir werden einzig und allein gerecht, indem wir Jesus vertrauen und ihm nachfolgen. Johannes beschreibt den Start in diesen neuen Lebensabschnitt so: Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Eines hat uns der erste Besuch von Jesus im Tempel gezeigt. Jesus ist der Messias, der Christus, der für alle Völker und Nationen die Rettung bringt. Und das gilt garantiert auch für dich heute. Und Jesus lädt auch dich bis heute, jeden Menschen, wir können das allen Menschen sagen, ein. Denn auch heute werden wir gerettet, indem wir Jesus uns anvertrauen. Und Jesus sagt zu dir: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und ich danke dir, dass wir sehen, dass alles, was du vorhergesagt hast, auch alle Ordnungen, dass die alle eingehalten wurden. Und dass alles erfüllt wurde. Und dass nun alles zum Ziel gekommen ist in deinem Sohn. Und dass wir nicht mehr all diese Gesetze berücksichtigen müssen, diese Reinigungsrituale, diese Reinigungsopfer, sondern dass alles in deinem Sohn zum Ziel gekommen ist und wir durch ihn den Zugang zu dir finden. Ich danke dir für dieses große Vorrecht, für deine Gnade und Barmherzigkeit, für deinen Rettungsplan, für alle Menschen, nicht nur für Israel. Und das hat Josef und Maria erstaunt und das erstaunt auch uns, dass du alle Menschen im Blick gehabt hast, immer. Amen.